Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu einer blauen Stunde extra aus Anlass des 37. Ex-Crown Filmfests vom 15. bis 24. November in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die Filmfreunde freuen sich naturgemäß auf diesen Monat. Und wer etwa mit dem trüben Herbstmonat November hadern sollte, hat einen Ausweg, besser gesagt mehrere. Die Caligari Filmbühne, das Murnau Filmtheater, die Krypta der Markkirche, um dort in jeder Hinsicht aufregende Filme zu sehen. Was das opulente Programm bietet, erzählt Ihnen gleich ausführlich die Leiterin des Festivals, Andrea Wink. Schön, dass du wieder bei uns bist, Andrea.
Ja, hallo. Vielen Dank, Jutta, natürlich für die Einladung von dir. Danke.
Ich preise immer wieder euer üppiges Programmangebot an Spiel- und Kurzfilmen, an Dokumentarfilmen und Videos. Diesmal sind es rund 200 Filme aus 49 Ländern, darunter viele Premieren, zum Beispiel 17 Welt- und 36 Deutschland-Premieren. Insgesamt gab es mehr als 2100 Filmeinreichungen. Wer hat sich außer Deutschland beteiligt? Also du musst jetzt nicht alle 49 bzw. 48 aufzählen.
Die schaffe ich auch nicht auswendig.
Nur besonders bemerkenswerte.
Ja, also klar, die meisten Einreichungen haben wir naturgemäß, da wir ein deutsches Festival sind, aus Deutschland bekommen. Danach kamen über 200 Einreichungen aus unserem Nachbarland Frankreich. Gefolgt von Spanien mit knapp über 140. Und was uns sehr überrascht hat, über 130 Einreichungen kamen aus dem Iran dieses Jahr. Vielleicht liegt es daran, dass wir, seitdem wir einmal diesen Länderschwerpunkt Iran hatten, jedes Jahr aber auch ein iranisches Kurzfilmprogramm fest eingeplant haben, auch dieses Jahr wieder.
Und gab es auch Länder, die dich überrascht haben, dass die etwas eingereicht haben?
Also Somalia zum Beispiel, da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass es da eine Filmproduktion gibt. Aber wir haben auch zum Beispiel aus anderen Ländern wie dem Senegal Filme eingereicht bekommen und aus dem Irak. Die haben es aber leider alle nicht ins Programm geschafft. Ich wollte nur ein paar exotische Nationen
unbedingt,
mal erwähnen.
Unbedingt, vielleicht schaffen die das nächste Mal. Aber immerhin ist es schon mal schön zu wissen, dass die eine Filmproduktion haben.
Ja, Wahnsinn.
Also davon geht man ja auch nicht aus, das weiß man ja nicht. Ja, neu ist der Themenschwerpunkt, der den Fokus auf ein bestimmtes Land abgelöst hat. In dieser Saison heißt er Flucht und Vertreibung. Es ist das Thema unserer Zeit. Das wurde von euch im August 23 schon so beschlossen und seit mindestens dieser Zeit befasst du dich damit. Wie schaffst du das eigentlich, habe ich mich gefragt, den professionellen Blick auf dieses traurige und sehr emotionalisierende Thema beizubehalten?
Naja, also wenn wir uns Filme anschauen, müssen wir abwägen, sind das Filme, die passen zu uns ins Programm, speziell jetzt zu dem Themenschwerpunkt, ob es jetzt Kurz- oder Langfilme sind, wir haben da auch sehr breit gefächert, oder sind das jetzt Filme, die aus propagandistischen Gründen eventuell irgendwo gezeigt werden, das gibt es ja auch, und oder welche, die einem zu sehr an einen gehen, dass man halt auch die Distanz verliert und das ist dann manchmal auch nicht gut. Also es ist sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel einen Film, wenn ich das erwähnen darf, im Länderschwerpunkt, der genau mit sowas auch umgehen muss. Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt Mothership, der spielt auf einem Seenotrettungsschiff. Und da sieht man aber auch, wie es der Crew geht. Also auch die müssen ja da eine Distanz wahren zu den Menschen, die sie retten wollen. Deshalb sind sie da. Nur wenn man sich zu tief da einfindet, kann man nicht mehr professionell arbeiten. Also ist vielleicht jetzt nicht ganz so ein gutes Beispiel, aber es ist so ähnlich, ja.
Bevor wir in die Einzelheiten gehen, ein Blick auf den diesjährigen Trailer, der die Vorstellung begleitet, wie immer von Martin Gessner, der darüber sagt, visuelle Splitter aus Geschichten des Lebens holen uns ein. Und ja, man muss es sagen, ein gutes Beispiel, wie hier Form und Inhalt zueinander passen. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Mhm. Und deswegen muss ich das jetzt extra auch mal bemerken. Jetzt zum Thema also Flucht und Vertreibung. 11 Lang- und 7 Kurzfilme. Gibt es da eine große Variationsbreite? Um welche Aspekte geht es denn?
Ja, ich glaube, wir sind, wir haben fiktionale Arbeiten, wir haben Dokumentarfilme in den längeren Filmen, Es gibt aber auch einen Essay-Film, also wo jemand quasi, wie wenn man ein Essay schreibt, sich filmisch damit auseinandergesetzt hat, seine eigene Familiengeschichte mit dem Vater, ein Syrier. Der Film heißt Background, also der sticht besonders raus durch die Machart, also auch die Form. Der damals in der DDR studierte, also Ingenieur wurde, dann zurück nach Aleppo ging, der Sohn natürlich jetzt durch den Bürgerkrieg dort geflohen ist und quasi immer mit dem Vater austauscht. Er begibt sich auf eine Spurensuche in dem Deutschland, wo sein Vater in den 50ern war. Also sehr, sehr wirklich bewegender Film, der auch ein Aspekt von Flucht und Vertreibung ist. Und bei den Dokumentarfilmen, klar, wir sind in einem Lager in Beirut, das 1949 für palästinensische Flüchtlinge erbaut wurde. Song of All Ends. Es gab dort ein Massaker, das ging damals durch die Presse. Dann gab es diese Hafenexplosion, wo die alle auch mit betroffen sind. Der Krieg in Syrien hat das vergrößert. Und jetzt, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da jetzt los ist, nachdem wir ja wissen, was gerade im Nahen Osten passiert.
Also eben, und deswegen ganz, ganz wichtiger Film,
ja,
um die Informationen über diesen Bereich der Welt mal zu befördern. Das ist ja doch von großer Unkenntnis noch geprägt für die meisten, die sich mit der Thematik nicht befasst haben und mit der Geschichte des Landes. Und deswegen ist es gut, wenn den viele Leute ansehen.
Auf jeden Fall. Aber wir haben auch, also das Spektrum ist sehr groß. Wir haben auch einen Dokumentarfilm, das Spektrum auf Boko Haram, was quasi aus Kamerun ist, der Film, der damit spielt, dass natürlich aus Nigeria, die sozusagen dort Kinder,
Kindersoldaten.
Ja, die haben die sozusagen aus ihren Familien gerissen, entführt und verschleppt. Es berichten aber diejenigen, die es überlebt haben in diesem Dokumentarfilm. Und teilweise ist es nicht so traurig und dramatisch, weil diese Kinder sich irgendwie trotzdem eine Art Lebensfreude beibehalten haben und nach vorne schauen. Also ein Film, der auch ein bisschen Mut macht, dass man sowas auch überstehen kann. Wir gehen aber dann natürlich, ich hatte jetzt gerade Massaship angesprochen mit der Seenotrettung. Wir haben auch sozusagen, das ist zwar ein Extra im Fokus, weil es kein Film ist, aber es passt dazu und es wird davor gezeigt, auch in der Krypta passenderweise. Ein Bericht einer Seenotrettungscrew und dabei war ein Wiesbadener Produzent, der Hennes Grossmann, der hat nämlich er ist Kapitän zur See sozusagen und der war für 4 Wochen im August auf einem Boot in Lampedusa und der wird live berichten mit Filmmaterial und der Kollegin Mirjam Reininger, die kommen nach Wiesbaden und erklären quasi, was sie da erlebt haben, persönlich. Ganz aktuell, finde ich ganz spannend. Wir haben dann aber auch Filme drin, die andere Fluchtrouten beschreiben, wie den wunderbar gemachten The Landscape and the Fury, also ein sehr poetischer Film, der die Balkanroute zeigt, wo halt die Geflüchteten zu Fuß versuchen, über die bosnische Grenze in die EU zu kommen. Und diese Route war halt auch eine Route, die in den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg eine große Rolle spielte. Und sehr viele Syrer, Afghanen und Menschen aus anderen Konfliktregionen stranden sozusagen an einem Dorf in Bosnien. Und das beleuchtet dieser Film. Und wie hilfsbereit die Menschen dort sind, ist unglaublich.
Sind das denn im Allgemeinen, diese Filme, die ihr zeigt, Opfergeschichten?
Na, nicht nur. Also wir haben natürlich Opfergeschichten. Ich habe gerade von Spektre auf Boko Haram natürlich erzählt. Wir haben die Menschen, die in diesen Lagern in Beirut eingepfercht sind, das sind alles Opfer der Weltpolitik.
Ja, selbstverständlich. Ja? Ich frage nur danach, ob es auch Filme gibt, die auch die Täter sich zeigen. Hätte das sein können?
Ja, wir haben einen Beitrag, My Father's Prison aus Venezuela. Also wir sind nicht nur im Nahen Osten unterwegs. Und wir haben noch etwas, was mit einem iranischen Exilanten zu tun hat, sage ich auch gleich noch. Das ist ein Dokumentarfilm, da geht's. Venezuela ist bekannt als das Land, eins der Länder mit den größten Fluchtbewegungen, also in der Region, was natürlich der Korruption dieses Regimes, was jetzt gerade auch noch wiedergewählt wurde, von Maduro, auf die zurückzuschreiben geht. Und dieser Film ist, ein Sohn beleuchtet sozusagen das Schicksal seines Vaters, der in einem Schauprozess ins Gefängnis kam, 30 Jahre verurteilt wurde und dann aber irgendwie mit einer Fußfessel nach Hause entlassen wurde. Und dieser Film zeigt die Flucht der Familie. Und eigentlich sind es keine Opfer, weil sie sich ja dagegen gewehrt haben. also ich finde, man muss auch sagen, da gehört auch politische Präsenz dazu bei einigen Menschen, warum sie sozusagen ihre Länder verlassen.
Wird auch die Lage der Künstler unter der Zensur etwa thematisiert in einem Film?
Da musst du mir vielleicht kurz auf die Sprünge helfen. Eventuell habe ich da gerade was selber nicht auf dem Schirm.
Nein, ich kenne sie nicht alle.
Naja.
Ich frage nur, also das ist... Wir lesen eben sehr viel zu dem Thema und sehen auch sehr viel zu dem Thema, wie die Situation der Künstler unter der Zensur ist. Die müssen ja auch fliehen. Die sind ja auch Betroffene. Und es gibt ja auch viele Fluchtgeschichten von Künstlern, Kulturschaffenden, Medienschaffenden. Ich wollte nur wissen, also ihr könnt ja nicht alles im Programm haben.
Nee.
Ich frage nur mal.
Also das, was ich eben mit dem Exil-Iraner meinte, da geht es um Profi-Wrestler. Also es ist zumindest ein Sportler, der auch flieht. Leider mit Kunst und Kultur kommt mir jetzt so spontan nichts irgendwie zu Pass. Vielleicht habe ich da jetzt auch was übersehen. Aber das ist zum Beispiel jemand, der nach Schweden geht und der später, interessanterweise ein fiktionaler Film, es wird auch ein bisschen schwierig, wie er sein Asyl bekommt, aber dann geht er für Schweden beim Wrestling an den Start und kämpft auch gegen seine ehemaligen Kollegen, mit denen er auch noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Also es ist eher ein bisschen amüsanterer Beitrag.
Der Eröffnungsfilm heißt The Story of Suleiman, eine französische Produktion. Also der Film steht an prominenter Stelle als Eröffnungsfilm. Was zeichnet den aus?
Also ich habe den Film ja in Cannes im Kino sehen dürfen. Der lief in der Nebensektion vom Hauptwettbewerb, On s'en regarde. Und mich hat er weggehauen, wie ich den gesehen habe. Eigentlich, es ziert auch unser Plakat von Excrand Filmfest, Sie sehen ihn alle, den Suleimane, der sozusagen als Fahrradkurier sein Dasein in Paris fristet, obwohl er eigentlich in 2 Tagen überhaupt erst das Gespräch hat, ob sein Asylantrag durchgeht. Er ist illegal als Fahrradkurier beschäftigt bei ehemaligen Immigranten, die mittlerweile einen französischen Pass haben und ihre sozusagen Mitmenschen aus den Ländern, die wie jetzt hier Guinea, nach Frankreich flüchten, bodenlos ausnutzen, sie abzocken, nicht bezahlen und für sie arbeiten lassen. Auch Menschen, die dann helfen, damit man besonders gut zum Amt kommt und dann auch natürlich Asyl bekommt, die verlangen unendlich viel Geld. Also wir sehen diesen getriebenen Mann, der aber trotzdem die Hoffnung nicht verloren hat und am Ende sich auch wandelt in dem Film, weil er kommt aus wirtschaftlichen Gründen nach Frankreich, was auch völlig legitim ist, weil wir müssen uns die Länder angucken, woher die Leute kommen, wer dafür weltpolitisch verantwortlich ist und wer historisch da auch eine Schuld trägt. Also es ist nochmal ein ganz anderer Aspekt und der Schauspieler ist einfach grandios und er trägt den ganzen Film und also ich kann ihn wirklich nur empfehlen anzuschauen.
Das haben wir jetzt verstanden.
Hat auch schon Kinostart in Frankreich. Also es ist ein großer Film.
Ja. Und sehen das als dringende Empfehlung an, den Eröffnungsfilm anzugucken. Hoffentlich gibt es noch Karten.
Ein paar haben wir noch.
Schnell mal nachgucken.
Heute, genau.
Also, bleibt noch das Rahmenprogramm zum Schwerpunkt Flucht und Vertreibung. Das habt ihr ja auch. Was bietet ihr dazu an?
Ja, wir haben, ich habe eben ja schon den Vortrag erwähnt, den wiederhole ich jetzt nicht nochmal.
Nein.
Wir haben aber auch in Zusammenarbeit mit Amnesty International und Pro Asyl eine Fotoausstellung, Gesicht einer Flucht. Das heißt, das zeigt auch die Menschen nochmal, die geflohen sind. Das wird ab dem Eröffnungstag, also ab heute im Monofilmtheater zu sehen sein. Und was uns sehr freut, es bleibt bis nach Excrand in Wiesbaden und geht dann in die Mauritius-Mediathek, also unsere Stadtbücherei, wird das weiter ausstellen. Also das kann man bis Ende des Jahres noch anschauen.
Soweit zum diesjährigen Fokus. Gleich geht es weiter in unserer Filmschau, aber jetzt erstmal Musik. Eleni Karaindrou hat die Musik für den Film The Weeping Meadow, die Erde weint, des griechischen Regisseurs Theo Angelopoulos komponiert. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einer Extra-Ausgabe zum Excrand Filmfest. Bei uns ist Andrea Wink. Zurück zu den Filmen, die es in euer Programm geschafft haben. Es gibt eine große deutsche Auswahl. Es gibt das European Cinema, die American Independence und das World Cinema. Es gibt die Excrand Youth Days. Mir ist ein Film aus Frankreich aufgefallen, auf den ich sehr neugierig bin und über den ein Filmkritiker schrieb, eine grenzdebile Idee, grenzgenial umgesetzt. Und in einer anderen Kritik heißt es, Die Handlung des Films klingt so unwahrscheinlich, dass keine künstliche Intelligenz der Welt jemals darauf kommen würde. Und das klingt im wahrsten Sinne des Wortes nach großem Kino. Weißt du, was damit gemeint ist?
Also ich kann jetzt nur an The Second Act denken. Ich hoffe, ich habe einen Treffer gelandet.
Es geht um die französische Produktion Emilia Perez.
Ah, du meinst, okay. Okay.
Okay, aber dann haben wir noch einen zweiten, der so ja, auch so eine tolle Sache ist.
Weil KI hat was damit zu tun, wie ja, der Regisseur also, gearbeitet hat.
Deshalb, also vergiss das mal ja, nicht, den anderen Film, ja, über den du uns unbedingt ja, was erzählen musst. Aber jetzt kommen wir mal zu Emilia Perez. Bitte sehr.
Ja, das ist wahrscheinlich der Film bei uns im Programm, auf den wir uns alle am meisten freuen, dass wir ihn bekommen haben. Ja, das ist eine französische Produktion, die geht auch für Frankreich in das Rennen um den besten internationalen Film bei den Oscars 2025, ist aber ein spanisches Musical. Also um noch mehr zu verwirren, weil eigentlich geplant als Oper und auch in Studios gedreht wurde der Film um einen Kartellboss, ich sag's mal so, aus Mexiko, der die Hauptfigur dieses Geschehens ist, der viel Dreck am Stecken hat, um es jetzt mal so flapsig zu sagen, der aber sich eine junge Anwältin sucht, die ihm unbedingt helfen soll, weil eigentlich ist er Emilia Perez. Und sie muss ihm helfen. In Israel wird die Geschlechts-OP gemacht. Seine Familie, die auch nichts erfahren darf, also er lässt sich sozusagen ermorden. Seine Familie, seine Frau wird von Selena Gomez, dem Musikstar, gespielt und die beiden Kinder kommen ins Exil in die Schweiz und das organisiert alles diese junge Anwältin, die dadurch auch ihre eigene Zukunft sozusagen sich sichert. Nun ist dann Emilia irgendwann wieder am Start und hat sich total gewandelt. Sie macht sozusagen eine vom Saulus zum Paulus Nummer und engagiert sich für Familienangehörige, deren Menschen von den Kartellen sozusagen verschleppt oder umgebracht werden. Also was sie quasi selber als Mann verschuldet hat. Und trifft auch wieder auf die Anwältin, weil sie es nicht verwinden kann, ihre eigenen Kinder nicht zu sehen. Und kommt sozusagen als Tante in die Familie zurück. Das hört sich alles sehr weird an. Wir waren auch alle so, der ist auch aus Cannes, der Film, der hat auch da zwei Preise gekriegt. Das gesamte Darstellerinnen-Ensemble hat den Preis für die beste Darstellung bekommen, was auch wirklich grandios ist. Man muss die einfach singen und spielen sehen. Und wir sind sehr gespannt und ich hatte auch noch einen Artikel gelesen darüber, dass man sogar munkelt, dass eventuell die Hauptdarstellerin, eine spanische Schauspielerin, vielleicht auch noch gute Chancen hat, für die Sektion weibliche Hauptdarstellerin nominiert zu werden. Also es gibt schon mehr als nur der Beitrag für Frankreich. Also ich kann Sie alle nur einladen, ja, kommen Sie Sonntag ins Kino, ja, 20 Uhr ja, Primetime und ja, schauen Sie, wie ich finde, das Beste, was es in Cannes dieses Jahr gab.
Ich bin die Erste, die da reingehen wird, gut, die an der Tür stehen wird.
Mit deutschen Untertiteln übrigens, aber die singen natürlich ja, in Spanisch.
Ja. Also man muss ja lachen, wenn du den Inhalt erzählst, dann muss man
es
ja
lachen.
Es klingt
so absurd, so, ich weiß.
So absurd und so schön schräg, wunderbar. Hat mich ein bisschen an die früheren Filme von Almodóvar erinnert. Gibt es da einen Bezug?
Ja, vielleicht, aber das hat jetzt Audiard, der Regisseur, hat das jetzt nirgends erwähnt.
Ja, muss ja auch nicht sein.
Ich weiß nicht, nee, dafür ist er vielleicht auch am Anfang so ein bisschen, ist nicht so Almodóvar-mäßig, nee.
Fiel mir nur gerade ein, weil gerade ein neuer Film von Almodóvar läuft.
Der ist auch ganz anders und der ist großartig, kann ich auch nur empfehlen.
Da euer Programmangebot, wie gesagt, sehr üppig ist, können wir unsererseits nur einige Schwerpunkte setzen. Wir befassen uns mit der Fülle aus aller Welt, wollen aber zunächst mal auf die Einsendungen blicken. Deutschland führt die Länderstatistik an mit 54 Filmen. Danach kommt Frankreich mit 24 Filmen und Koproduktionen. Also auffällig, dass Frankreich weit vorne liegt, wie letztes Jahr auch. Und die Jahre davor auch immer. Ne? Iran ist auch sehr gut vertreten. Eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit. Und ich finde es erstaunlich, wie doch die Filmproduktion der iranischen Filmemacher funktioniert. Unter welchen Bedingungen entstehen die Filme? Und ja, welche zeigt ihr? Kannst du mal gleich
zusammenfassen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also jetzt im Hinblick auf Iran, wir haben einen iranischen Spielfilm, in unserer Weltsektion, das ist The Old Bachelor, das ist ein Epos von über 3 Stunden, ich kann es nur allen ans Herz legen, hat den Hauptpreis in Rotterdam dieses Jahr beim Filmfestival gewonnen. Der Produzent und einer der Darsteller wird zur X-Ground kommen. Toi, 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 es sieht alles ganz gut aus, dass das auch klappt, sie haben fest zugesagt. Und da geht es um Familie in dem Sinne, dass zwei Brüder so um die, weiß nicht, 30, 40, beide noch beim Vater, der ein Tyrann ist, zu Hause leben, aber natürlich in Iran wirtschaftliche Verhältnisse halt auch Angehörige dazu zwingen, zu Hause zu leben. Der Film ist meiner Meinung nach offiziell gedreht worden, weil er auch offiziell auf Festivals eingereicht ist. Die ganze Crew lebt noch im Iran und reisen dann immer nur und dürfen auch. Also insofern scheint er unter Bedingungen gedreht zu sein, die es möglich gemacht haben, so ein Meisterwerk herzustellen. Ja, bei den Kurzfilmen sieht das natürlich dann wieder ganz anders aus. Das sind meistens ganz kleine Produktionen, die auch, ich will jetzt nicht sagen illegal, aber viele haben nicht dieses Zeichen am Anfang im Namen Gottes, was da immer so bei den offiziellen Produktionen eingeblendet sein muss, drin. Also sind sie wahrscheinlich tatsächlich so guerillamäßig auch entstanden. Was uns freut, und auch da werden wir einige Gäste hier haben, was uns auch freut.
X-Ground ist für Filmliebhaber ja auch deswegen ein großer Gewinn, weil hier die Chance besteht, Filme aus Ländern zu sehen, die normalerweise nicht in unseren Kinos gezeigt werden. In diesem Jahr bei euch Produktionen aus Venezuela, Bolivien, Dominikanische Republik, Usbekistan, Tunesien, Tibet und Taiwan. Du siehst, ich habe gründlich gelesen. Was zeigen uns die Filmemacher aus diesen Ländern? Was bewegt dort die Macher und Produzenten? Gibt es da universelle Themen oder sind die Themen universell oder gibt es da auch Spezifisches?
Also ich glaube, es ist eher spezifisch. Also den Film aus Venezuela, der läuft ja im Fokus, den hatte ich schon erwähnt. Wir haben aus der Dominikanischen Republik einen wunderbaren Spielfilm bei uns, Sugar Island, der gerade in Venedig vor 2 Monaten Premiere hatte und wir sind sehr froh, dass wir ihn bekommen haben und auch einen Gast zum Film da haben werden. Da geht es um eine Familiengeschichte aus 3 Generationen. Und zwar, das war mir gar nicht so bewusst, ist auch ein sehr mystischer Film, weil die mittlere Figur dieser 3 Generationen ist die Mutter und Tochter des Vaters, der ein eingewanderter haitianischer an den Zuckerfeldern Arbeiter war. Und das war mir gar nicht so bewusst. Die haben keinerlei Rechte in der Dominikanischen Republik. Die haben gar keinen Pass, sie dürfen quasi keine Rente beziehen und so weiter. Sie wurden fast wie Sklaven dort ausgebeutet. Und die Tochter hat das Glück von ihm, dass ihre Mutter Dominikanerin war, deshalb hat sie so einen Pass, aber ihre eigene Tochter schon wieder nicht. Und so zieht sich das durch 3 Generationen, der Kampf um die Anerkennung, dass man dort auch die gleichen Rechte bekommt. Und gerade auf so die Arbeiterinnen werden natürlich auf den Zuckerrohrfeldern meistens von reichen Landbaronen auch dementsprechend schlecht behandelt und schlecht bezahlt. Also heute ist es keine Sklaverei in dem Sinne mehr wie früher, aber eine Art moderne wirtschaftliche. Und das zeigt der Film, verknüpft aber mit den Traditionen der mystischen Religion, die die dort führen. Also es ist sehr bunt, sehr schrill und also uns hat das weggehauen, wie wir das im Kino gesehen haben. Das ist ein wirklicher Kontakt zu einer anderen, zum Eintauchen in was anderes, was wir hier nicht kennen.
Also es geht auch um kulturelle Unterschiede.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch sehr wichtig, dass wir diese Filme sehen und gerade die kleinen Filme, damit wir etwas über andere Kulturen lernen.
Das werden wir bei dem tibetischen Film auch sehen. Oder das ist der Snow Leopard, auch ein Meisterwerk auf einer großen Leinwand. Da ist leider der Regisseur letztes Jahr verstorben, dass wir da niemanden einladen konnten. Und es ist so ein bisschen unter Verschluss. Wir sind froh, dass wir den Film bekommen haben. Und da geht es um ein tibetisches Dorf, wo halt ein Bauer sauer ist, weil ein Schneeleopard sozusagen die Tiere reißt. Aber das Tier ist geschützt.
Und ist ein heiliges Tier.
Ist ein heiliges Tier und es ist auch rechtlich geschützt. Der Bauer darf es nicht einfach erschießen. Dann spielen dann noch Mönche mit eine Rolle. Es kommen Journalisten, es wird im Fernsehen auf einmal dieses kleine Dorf erlangt, auf einmal eine Weltberühmtheit wegen diesem Leoparden. Das wird echt skurril. Also nicht nur tolle Bilder, auch ja. Man taucht auch da in diese Verstrickung ein, wie dort Hierarchien sind, wie was wie geregelt wird. Interessant.
Und man sieht diese großartigen Landschaften.
Ja, Wahnsinn.
Koproduktionen, also diese kleinen Länder müssen ja koproduzieren. Mir ist etwas aufgefallen, das fand ich besonders bemerkenswert. Das war bei den Schwerpunkt Flucht und Vertreibung eine Koproduktion To a Land Unknown.
Oh, yeah.
Da produzieren Koproduktion von Palästina, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Deutschland, Katar und Saudi-Arabien. Also ist das jetzt
ja, ja gut,
ein
Katar
Spezialfall?
Und Saudi-Arabien kann, ist ja klar, die geben nur das Geld.
Ja.
Ja?
Ja, aber immerhin.
Ja,
also
immerhin.
Was bedeutet das? Meine Frage ist, was bedeutet das eigentlich für Filmemacher, dass sie da tingeln gehen müssen und zwar in viele Länder?
Also in dem Fall wird es, vermute ich mal, die Produktionsfirma gewesen sein oder der Produzent, weil der macht die Fleifel ist ja der Regisseur, von dem wir übrigens auch einen Kurzfilm im Programm haben, Lebensräume über Schiffswracks im Hafen neben Athen. Interessant.
Auch
also ja, er kann leider nicht kommen, weil der Film auch gerade so tourt und er mehrere Kinostarts in verschiedenen Ländern hat und da sein muss. Ich glaube, dass es nicht einfacher ist, wenn man so viele Länder an Bord hat. Man muss teilweise dort was drehen, man braucht Crew von da. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nachher billiger wird für die Gesamtkosten der Produktion. Ich glaube genau das Gegenteil. Je mehr dabei sind, umso teurer werden die ganzen Handlungskosten werden. Man braucht Übersetzungen. Also es ist einfach ein bisschen mehr. Aber du hast recht, das nimmt natürlich zu, weil die Filmförderer oder die, die das eigentlich machen müssen, sehen wir auch in Deutschland, eigentlich nicht mehr genug Geld haben und eigentlich um Filme oder nicht genug auswählen, ich weiß es nicht, vielleicht zu viele produzieren. Aber eigentlich haben die Produktionen gar keine Chance mehr, ohne eine Koproduktion zu werden. Ne?
Und die Gefahr besteht, dass viele Leute mitreden wollen.
Ja, ja, natürlich.
Und wie ist das mit den vielen Köchen? Also wie unabhängig sind die Filmemacher dann noch?
Ja, wobei bei The To A Land Unknown, den du gerade erwähnt hast, den kann ich wirklich, also toller Film. Da stranden zwei Palästinenser. Es passt natürlich auch
du
ein bisschen.
Du kannst sie alle empfehlen. Nee,
das weiß ich. Aber da passt es natürlich, weil die stranden in Athen und sind auf dem Weg nach Westeuropa und wollen nach Deutschland. Aber natürlich passt es, da dass Griechenland dabei ist.
Ja.
Ja. Großbritannien nicht so wirklich, aber egal.
Ja. Mir ist noch ein Film besonders aufgefallen aus Belgien, dessen Thema eine enorme Relevanz hat, auch in Deutschland, und den man sich notieren sollte. Den muss man ansehen, um auch bestimmte Diskussionen in Deutschland verfolgen zu können. Amal, sagst du bitte etwas darüber?
Ja, da geht es um eine Lehrerin, die Literatur lehrt. Und zwar Literatur mit dem Hintergrund, dass man das Denken lernt und sozusagen frei entscheiden kann über Dinge, die man aus Poesie oder aus Romanen liest. Das passt aber, ich sage jetzt mal nicht den Schülern und Schülerinnen nicht, sondern eher den einen Teil der Lehrerbelegschaft, das kommt auch noch dazu, und einen Teil der Elternschaft nicht, weil das doch sehr viele Muslime sind und die sich dann wundern, dass dort Literatur gelesen wird von offen schwul oder lesbischen Autorinnen. Ja, und das stört und fängt an, Konflikte zu bergen. Und da machen dann auf einmal auch einige Kinder der Eltern mit, dissen andere Mitschülerinnen, die sich dann offen bekennen, dass sie das eigene Geschlecht lieben, und das passieren Dinge, die sich immer mehr aufbauschen bis zu einem wirklich sehr dramatischen Ende.
Und warum?
Und das ist, wie ich auch finde, ein ganz wichtiger Film, weil diese Lehrerin ist eigentlich eine Heldin, weil sie sich gegen alle stellt, die ihr Steine in den Weg leeren, weil sie eigentlich das wahre Gute sozusagen verstanden hat und dass es wichtig ist, dass man das auch offen diskutiert.
Also das ist auch einer von diesen Filmen, die genau richtig sind in der Zeit heute, weswegen man den Film ansehen sollte und darüber auch sprechen.
Auf jeden Fall. Und ich kann schon mal verraten, er hat einen deutschen Verleih bekommen und wird auch irgendwann, ich glaube Anfang nächsten Jahres, legen Sie sich nicht fest, auch ins deutsche Kino kommen. Also weil er ist wirklich wichtig. Aber schon mal bei uns gucken wäre auch gut.
Ja. Mit besonderer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass es auch Komödien bei euch gibt. Ich bin ja diejenige, die immer fragt, wo bleiben die Komödien? Also dringend notwendig bei all dem Elend um uns herum, Erzähle uns, Andrea.
Ja, der Film, wo ich erst dachte, den meintest du nicht, Emilia Perez.
Ach, das ist der, ja.
Sorry, das ist der Film, wo ich mich, das war der Eröffnungsfilm vom Cannes Festival, The Second Act von Quentin Dupieux, ein Regisseur, der unheimlich viele Filme produziert. Die sind in Berlin, die sind in Venedig. Also er macht, glaube ich, mehr als einen Film pro Jahr. Und diesmal hat er sich eine exorbitante Besetzung gesucht, unter anderem Léa Seydoux, Vincent Lindon, der gerade in Venedig mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet wurde, und Luis Garrel. Und es ist wie ein Film im Film. Man denkt, es ist eine Familiengeschichte und auf einmal merkt man, dass man quasi Schauspieler und Schauspielerinnen begleitet, die quasi ihre Drehs üben. Es ist total verwirrend, manchmal da mitzukommen, weil die auch unheimlich schnell sprechen. Aber er ist so böse und so politisch unkorrekt. Also wir haben uns alle fast weggeworfen. Also ein Film, der einfach Spaß macht. Und wir haben ihn auch zur Primetime am Samstag um 8 im Caligari, 7:30, Entschuldigung, und haben deutsche Untertitel. Weil ich glaube, es ist einfacher, weil sonst kommt man nicht so ganz mit. Also das ist zum Beispiel, und der wurde auch, es gab nämlich einen Bericht darüber, dass der Regisseur gesagt hat, er hätte das mit der KI gemacht. Das glaubt ihm keiner. Deshalb dachte ich so, das wäre die Fährte. Aber wie gesagt, da kann man wirklich herzhaft lachen.
Ich habe gedacht eben, dass es bei dir jetzt fest verankert ist schon, weil ich dich immer in jedem Jahr wieder aufs Neue frage, wann kommt denn die Komödie und was habt ihr denn dann
noch
an Komödie?
Eine Komödie. Ich muss gerade überlegen, ist die aus Belgien oder Frankreich? Auf jeden Fall ist sie auf Französisch, die heißt Plastic Guns. Da wird ein Serienmörder gejagt. Das hört sich erstmal nicht so nach Komödie an, aber das wirklich Schräge ist, dass zwei ältere Journalistinnen, wenn man sie so nennen darf, von irgendeinem Käseblatt in einem Dorf denken, sie kommen dem auf die Spur. Und es ist zum Wegwerfen. Und es werden Leute verhaftet auf Flughäfen, die damit gar nichts zu tun haben und alles sehen, das ist wie ein Tableau. Also den Film, man sieht nichts Schlimmes, es ist einfach nur zum Wegwerfen. Das ist Plastic Guns und es ist französisch. Sicher, wir haben sehr viele Franzosen. Ja, nicht nur, also ich muss noch andere Filme empfehlen, glaube ich, sonst denkt man, wir haben nur französische Filme im Programm.
Ich bin aber schon davon ausgegangen, was hat mich angesprochen,
ja, klar.
Welche Thematik und die kleinen Filme, wie jedes Jahr, also
die
aus den kleinen Ländern.
Ja.
Ja, du kannst ja gleich sagen, worüber möchtest du unbedingt sprechen? Wir haben noch zwei dicke Bereiche, das sind die Schwerpunkt auch, Familienfilme und das sind die Youth Days.
Vielleicht
möchtest du in dem Kontext mit klein oder sage, was du möchtest?
Wie du magst. Also ich könnte vielleicht noch sagen, dass wir auch, also den einen habe ich ja schon erwähnt, mehrere Oscar-Einreichungen der verschiedenen europäischen Länder bei uns im Programm haben. Wir haben den wunderbaren Film 3 Kilometer bis zum Ende der Welt aus Rumänien, geht er an den Start. Der spielt im Donaudelta, auch ein sehr berührender Film, wo ein 17-Jähriger nachts zusammengeschlagen wird und seine Eltern halt dann irgendwann rauskriegen, es hat damit zu tun, dass er gedisst wird, weil er homosexuell ist. Und sie dann quasi den Fahrer zur Teufelsausschreibung bestellen. Also man glaubt es kaum, das in aktuelle Zeiten, was da noch abgehen kann. Also wirklich sehr berührend, aber auch im Wettbewerb in Cannes. Also wie ihr seht, wir grasen dann doch sehr viele große Festivals ab und freuen uns dann, dass wir da Filme hierher bringen können.
Gut, dass du so viel unterwegs bist und die Festivals dieser Welt alle anguckst.
Ja,
und
nicht alle.
Das ist nur ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber du bringst ja auch immer sehr viel mit.
Ja.
Und noch was anderes?
Noch einen größeren Film, den wir haben und der auch lustig ist. Also ich bleib jetzt mal bei denen, die auch noch ein bisschen Spaß machen zum Schauen. Wir haben auch noch einen französischen Film mit Isabelle Huppert. Der ist nicht ganz so lustig, My New Friends. Aber wir haben diesmal ja ein bisschen eine Änderung bei uns, dass wir nicht am letzten Tag unseren deutschen Kurzfilmwettbewerb mit Preisverleihung haben, sondern das ziehen wir diesmal auf den Samstag vor, den 23.11. und werden dann am Sonntag um 18 Uhr einen Abschlussfilm im Caligari haben. Und der heißt Rumors, also es ist rumort. Und man kann, also ich habe auch aus Cannes, ich habe mich beinahe weggeschmissen. Es ist tatsächlich eine so skurrile Komödie über einen G7-Gipfel, der in Deutschland stattfindet. Und Kate Blanchett als Angela Merkel ist der absolute Hammer. Und jetzt sind wir Joe Biden ade, aber Charles Dance, der große britische Charakterdarsteller, spielt einen fast die ganze Zeit schlafenden Joe Biden in dem Film. Also es war wirklich ein großes Vergnügen, das anzuschauen. Den möchte ich Ihnen auch gerne noch ans Herz legen. Kanadische Produktion. Und deutsch.
Und deutsche.
Mit Arte, genau.
Und jetzt wieder ein musikalisches Intermezzo, die Titelmusik aus Il Postino, gespielt von Till Brönner. Im Film Il Postino geht es übrigens darum, dass ein Postbote dem Schriftsteller und Autor Pablo Neruda, der auch Politiker war, aus Chile Post bringt. Und Pablo Neruda musste aus politischen Gründen sein Land verlassen und hat einen sehr aufregenden Lebensweg hinter sich. Und insofern passt diese Musik genau zu unserem Thema heute. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit einer Extra-Ausgabe der Blauen Stunde zu Ehren des Filmfests X-Ground. Andrea Wink ist bei uns und informiert uns jetzt darüber, dass es noch einen anderen Schwerpunkt im diesjährigen Programm gibt, nämlich Familienfilme. Welche sollte man unbedingt sehen? Ich nehme an, alle in der Sektion Made in Germany, deren übergreifendes Thema Familie und ihre Zwänge lautet.
Ja, auf jeden Fall. Also Familienfilme, damit ist natürlich nicht gemeint, dass jetzt irgendwie das Kinderprogramm für 6 plus die Eltern, sondern dass die thematische Auseinandersetzung mit den Filmen hat was mit Familie zu tun.
Ja, Familie ja. Und ihre Zwänge, das deutet genau. Schon darauf hin.
Ja, also bei Frisch zum Beispiel, Frisch heißt der Film, geht es um zum Beispiel um zwei Brüder, die nicht wirklich richtig brüderlich miteinander umgehen und der eine schuldet dem anderen Geld und der andere ist leider gerade aus dem Knast gekommen, will das wiederhaben und er ist nicht sehr nett. Also es gibt auch Brüder, die sozusagen Probleme haben. Jupiter ist ein Film, der basiert auf einem Kurzfilm mit gleichnamigem Titel, der bei X-Ground schon einen Preis gewonnen hat im deutschen Kurzfilmwettbewerb. Da geht es um eine Familie, die sich der Erde abwendet und denkt, ihr Heil liegt im Jupiter. Die sind einer Sekte verfallen und wollen aber auch ihre beiden Kinder sozusagen mit nach oben nehmen. Interessante, grandiose Besetzung. Da ist wirklich alles dabei, von Ulrich Mattes als Sektengott sozusagen bis also ganz, ganz klasse Schauspieler sind dabei, kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch eine harte Familiengeschichte, weil die Tochter muss sich entscheiden, geht sie mit ihrer Familie oder kann sie ein selbstbestimmtes Leben alleine führen. Also sehr, sehr beeindruckend, hat mich sehr gefreut, dass daraus ein Langfilm geworden ist. Familienverstrickung gibt es auch in Another German Tank Story. Übrigens auch Janis Alexander Kiefer hat mit einem Kurzfilm, der als Vorlage für diesen, das sind Jupiter und dieser Film, mit dem längeren Titel, sind beides Spielfilmdebüts und basieren auf die eigenen Kurzfilme. Das finde ich total super und die Kurzfilme waren ja auch schon bei uns Preisträger. Und da geht es um ein Dorf im tiefen Osten in Brandenburg, glaube ich, wo ein amerikanischer Film über die Nazi-Zeit gedreht werden soll. Und da geht es auch um Familienverwicklungen von den Menschen, die da noch leben. Sehr witzig. Also auch wieder eine Komödie eher. Und dann haben wir ein bisschen härteres Thema mit Vena. Der Film ist von, ist auch ein Debütfilm von der Regisseurin, die in Ludwigsburg studiert hat, Chiara Fleischhacker. Und Vena wird gespielt von einer Schauspielerin, von der habe ich vorher noch nie was gehört, Emma Nova Grandius. Vena ist mal wieder schwanger, kriegt, glaube ich, ihr zweites Kind, lebt in wirklich nicht guten sozialen Verhältnissen, nimmt mit dem Kindsvater viele Drogen und denkt so, lebt so vor sich hin. Ich glaube, die Mutter kümmert sich hauptsächlich, ihre Mutter, um das schon 6-jährige, 7-jährige Kind, wenn es nicht im Heim ist. Und sie bekommt eine Familienhilfe beigestellt. Und auf einmal verändert sich was bei Vena. Und das zu verfolgen ist, boah, ich krieg schon Gänsehaut, großartig. Ähnliches Thema hat ein österreichischer Beitrag bei uns, Gina, von Ulrike Kofler, die lange hier gelebt hat, auch hier mal mit dem Integrationspreis der Landeshauptstadt Wiesbaden für ein Filmprojekt ausgezeichnet wurde. Gina ist ein 9-jähriges Mädchen, das mit ihren jüngeren Geschwistern bei ihrer Mutter lebt und ihre Mutter geht auch gerne feiern, hat wechselnde Bekanntschaften. Der neue Typ, der geht auch mit den Kindern mal zur Tankstelle, holt denen was zu essen, dann ist wenigstens mal was im Kühlschrank. Aber sonst liegt fast die ganze Verantwortung für diese Familie auf den Schultern dieses kleinen Mädchens. Und das ist wirklich auch ein ganz großartiger Film. Wir sind total froh, Uli kommt nach Wiesbaden, obwohl der läuft am Dienstag bei uns und Donnerstag hat er in Österreich Kinostart. Also sie wird für einen Kurzbesuch herkommen und den Film persönlich im Caligari zur Primetime abends vorstellen. Das hat uns sehr gefreut. Aus Österreich kommt übrigens noch ein Beitrag. Da geht es auch um Familie. Veni, Vidi, Vici. Das ist aus dem Hause der Ulrich-Seidel-Filmproduktion.
Aha.
Da kann man sich schon auf was gefasst machen.
Gut, ja.
Es geht um eine reiche Familie, die dadurch, dass sie so reich sind, denkt, sie können alles machen. Also wenn sie auf die Jagd geht, jagt sie nicht unbedingt Tiere. Mehr sage ich dazu nicht, ist ein großer Spaß. Eine bitterböse Satire.
Du hast uns auch Weihnachtsfilme angekündigt.
Ja.
Passen die in diesen Bereich Familienfilme?
Ja.
Sag bitte mal ganz kurz
ganz
was
kurz.
Dazu.
Wir haben zwei, einen aus Irland, So This Is Christmas. Das ist ein Dokumentarfilm, da geht es um ein kleines Dorf. Und wie die Menschen, die sozusagen nicht das Geld haben, all das zu kaufen, was wir Weihnachten denken, konsumieren zu müssen, Weihnachten verbringen. Unter anderem sehen wir auch eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern, die sich rührend um die kümmert und versucht, das Beste zu machen, dass ihre Kinder nicht auf der Strecke bleiben gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in der Schule, wo die Eltern halt Geld haben. Und der andere ist eine amerikanische Komödie, Christmas Eve at Miller's Point. Da kommen vier Generationen einer Italo-Einwandererfamilie zusammen und es ist sehr turbulent. Es wird viel getrunken, gelacht, gestritten und der Film macht Spaß.
Dann gibt es noch die Youth Days, auch ein bedeutendes Programmelement. Ich glaube, die Kollegen beschäftigen sich auch bei Radio Rheinwelle damit. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber du kannst mal ganz kurz bitte sagen, was das für Filme sind. Ganz kurz, was bewegt die Jugend?
Ja, also Youth Days bedeutet ja, dass wir Filme zeigen wollen, wo die Thematik und der Inhalt der Filme was damit zu tun hat, was mit Jugendlichen sozusagen auch, dass die interessieren könnte, hoffen wir zumindest, ja. Also da geht es viel um Mädchen, die sozusagen sich im Leben ihre eigene Rolle suchen müssen. Ob es ist, dass man sich gegen die Familie durchsetzt, wie im argentinischen Beitrag Alemania oder bei Girls Will Be Girls aus Indien, ganz exotisch bei uns diesmal, dass man auf eine Mädchenschule geht, aber die Jungs denken, sie können mit den Mädchen machen, was sie wollen. Leider ein Problem, was Indien kulturell bis heute nicht losgekriegt hat. Aber die Mädchen und ihre Mutter sind stark und sie wehren sich gegen das, was da eventuell passiert. Also viel um einen Platz. Wir haben auch einen Film, da geht es um Sport, Tennis. Der Oscar-Beitrag aus Belgien übrigens, Julie Keeps Quiet, also Julie bleibt still. Da geht es um Missbrauchsvorwürfe von einem Tennistrainer. Aber die 15-jährige Julie will nicht sagen, sie schweigt. Also ihr ganzer Konflikt und auch der Einfluss dieses Sportlehrers, der immer noch auf sie ist, obwohl er freigestellt ist. Es ist wirklich auch ein großer Film, kann ich nur empfehlen. Ich denke, das bewegt Kinder auch, weil das ihre eigenen Schicksale sind. Ja.
Wir dürfen auf keinen Fall unsere Filmstadt Wiesbaden unterschlagen. Mhm. Was präsentieren die Wiesbadener denn diesmal?
Naja, wir haben ein Kurzfilmprogramm, wie immer, das Wiesbaden Special, das läuft sonntags. Da können Sie 10 sehr unterschiedliche Arbeiten sehen von Wiesbadener und Wiesbadenerinnen und Filmemacher. Und ich kann Sie alle nur einladen, denn Sie als Publikum entscheiden auch darüber, wer das Preisgeld gewinnen wird.
Und aha. Gut. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich zu den ganz wichtigen Sachen, die jenseits der einzelnen Filme jetzt, die du uns erzählt hast, Wettbewerb, 6 an der Zahl, also alles das, was wir unbedingt wissen müssen. Es gibt 6 Wettbewerbe. Was gibt es zu gewinnen?
Oh Gott, wir haben Preisgelder von knapp 20.000 Euro, die kann ich jetzt nicht alle einzeln
nein,
aufführen.
Nein, bitte nicht.
Genau, findet man auf unserer Homepage.
Ja, sag bitte was jetzt zu den verlockenden X-Ground Extras. Was müssen wir wissen?
Ha, es gibt wie immer unser wirklich grandioses Filmquiz. Lade ich alle in die Krypta ein. Gleich morgen am Samstag, 17.30 Uhr. Es kommt aus Berlin der Journalist, der Filmjournalist und der das schon immer dort in Berlin seit, glaube ich, 20 Jahren macht. Es ist Kult. Ja, es ist nicht so einfach, aber es macht Spaß, kostet auch keinen Eintritt. Also alle unsere Extras sind übrigens für die Teilhabe kostenfrei. Ja, wir nehmen
das ist auch ein wichtiger
Eintritt.
Punkt. Können wir da gerade nochmal dabei bleiben?
Klar.
Wo kann man überall hingehen und muss keinen Eintritt bezahlen?
Also überall weiß ich nicht, aber wir haben Veranstaltungen in all unseren Spielorten, die kein Geld kosten. Man muss es sich halt angucken hinten. Wir haben auch zum Beispiel am Montag unsere Lieblingssache, die Gong-Show, wo Wiesbadener und Wiesbadenerinnen, wegen mir auch Mainzer und Mainzerinnen, dazu aufgerufen sind, ihre eigenen Kunstwerke, ihre eigenen Filme bis 10 Minuten länger dürfen sie am Montag bei uns im Caligari vorbeibringen, zwischen 8 und 21 Uhr. Und ab 22 Uhr laufen die auf der großen Leinwand in der Caligari-Filmbühne, auch kostenfrei. Also kostet kein Eintritt, man kann ganz viele Freunde mitbringen. Aber leider abstimmen tut diesmal ein Team von Exground, ob der Film es schafft, bis zum Ende zu laufen und bewertet wird oder ausgegongt wird.
Und das waren die Extras.
Na, wir haben noch mehr. Wir haben auch historische kurze 16mm-Filme, Aufklärungsfilme. Wir haben VHS unterm Hammer, bezieht sich nicht auf unsere Volkshochschule, sondern wer das noch kennt, der Vorläufer der CDs oder DVDs war die VHS. Wir machen einen Abend mit einer Versteigerung von VHS-Kassetten.
Ach, das ist ja lustig.
Kann man auch alte mitbringen.
Ja, ja, schade. Ich habe schon etliche entsorgt. Schade, wenn ich das gewusst hätte. Ich werde dich diesmal nicht fragen nach deinem persönlichen Highlight, weil es wird einer von diesen Filmen sein, zu denen du dich geäußert hast, nehme ich mal an.
Ja.
Also wir haben sehr viele Highlights in diesem Programm diesmal. Wie orientiert man sich in der Fülle? Ich kann nicht davon ausgehen, dass wir alle Titel behalten haben und worum es geht. Aber deswegen empfehle ich einen Blick ins Programmheft. Er ist erfreulich übersichtlich und die Intros zu den Reihen geben einen sehr guten Überblick. Bleibt die Frage nach dem Schwerpunktthema im nächsten Jahr.
Ha, das haben wir zwar schon beschlossen. Wir werden uns wahrscheinlich dem Thema des World Design Capitals annähern. Und zwar der, wie wir leben wollen, in Zukunft oder auch in Demokratien oder nicht.
Das ist ja wirklich ein sehr gutes Thema. Und das ist auch eine von diesen unglaublich drängenden Fragen, wie es immer so schön heißt. Das finde ich ja gut. Dann können wir ja schon mit Freude aufs nächste Jahr blicken. Aber erstmal jetzt das aktuelle Programm. Die Sendung können Sie gern nachhören, alles, was heute besprochen wurde, um sich zu orientieren. Also auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Radio Rheinwelle ist übrigens Medienpartner von Excount und das heißt, in den nächsten Tagen können Sie noch etliche Sendungen zum Thema hören und viele Informationen und Tipps bekommen. Genaueres unter radio-rheinwelle.de. Bleibt mir jetzt noch unserem Gast und dem Team viel Erfolg und ein gut besuchtes Festival zu wünschen.
Danke.
Gleich nachher geht's los. Start des Filmfests ist heute um 19 Uhr und es dauert bis zum 24. November 2024. Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Vielen Dank, liebe Jutta, für die erneute Einladung.
Und zum Schluss ein Song der Wiesbadener Band Absinto Orchestra, deren Musik von den Sinti und Roma inspiriert ist. Ihr Album heißt Gadje, in der Sprache der Sinti und Roma handelt es sich dabei um all jene, die keine sind. Mhm. So formuliert es der Initiator der Band Stefan Oelke. Hören Sie Irish Coffee. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Tschüss.